Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Porte Magazin Nummer 155. Diesmal ist die Sendung nicht ganz so vollgestopft mit schlechten Nachrichten wie die vorangegangene Nummer 154. Aber auch diesmal geht es um Entlassungen, etwa bei einem Paradox-Tochterstudio und auch die Massenentlassungen bei Epic Games, die greifen wir nochmal auf. Außerdem hat der Games-Deal des Jahrzehnts nun endlich ein Ende und Activision geht offiziell in Microsoft über. Dazu gibt es noch ein paar bekannte Abgänge und der Game-Verband lädt euch ein, deutsche Politiker per E-Mail um mehr Fördermittel zu bitten. Viel Spaß bei dieser Sendung. Nach fast 2 Jahren Activision-Microsoft-Fusion endlich vollzogen. Es ist soweit. Der Call of Duty-Konzern Activision Blizzard King ist seit dem 13. Oktober ein Tochterunternehmen des Microsoft-Konzerns. Die am 18. Januar 2022 angekündigte Megafusion sollte eigentlich bereits vor einigen Monaten abgeschlossen sein, doch die Wettbewerbshüter verschiedener Länder und manches Konkurrenzunternehmen hatten so einige Kritik am Deal. Wir erinnern uns, wie der bald scheidende PlayStation-Boss Jim Ryan gegen den Deal ätzte und Sony Call of Duty als ein unfassbar wichtiges Spiel beschrieb, das praktisch nicht reproduzierbar sei. Und wir erinnern uns, dass die britische Wettbewerbsaufsicht Competition and Market Authority, kurz CMA, konkret ein Problem mit der dominanten Stellung des neuen Konzerns im jungen Markt des Cloud Gaming hatte und den Deal zunächst ablehnte. Microsoft ging nochmal in die Kabine zurück, hielt eine motivierende Rede für sein Team von Anwälten und fand dann eine neue Taktik für die Verlängerung. Die Cloud Gaming Lizenzrechte für Activision Spiele in den nächsten 15 Jahren gehen dauerhaft an Ubisoft. So kann Microsoft die nämlich gar nicht exklusiv halten, da Ubisoft sie ja an beliebige Partner weiter lizenzieren kann. Der CMA reichte dieser Kompromiss und die Behörde stimmte dem geänderten Deal nun am 13. Oktober zu. CMA-Leiterin Sarah Cardell gibt sich in einem Statement erfreut darüber, dass Microsoft den Cloud-Gaming-Markt nun nicht mehr im Würgegriff nehmen kann und dass dieser Kompromiss sicherstellt, dass Kunden dank Wettbewerb bessere Preise, besseren Service und mehr Auswahl bekommen. Und sie ist stolz, dass ihre Behörde von allen Wettbewerbshütern weltweit als einzige solche Ergebnisse vorlegen konnte. Aber, Zitat, andere Unternehmen und ihre Berater sollen bitte nicht anzweifeln, dass die von Microsoft genutzten Taktiken absolut keine Art sind, mit der CMA umzugehen. Microsoft hatte die Chance, ihren Deal bereits während der ersten Prüfung anzupassen, bestand jedoch weiterhin auf einen Maßnahmenkatalog, zu dem wir klar sagten, dass er nicht ausreichen würde. Das ganze Verfahren derart in die Länge zu ziehen, verschwendet nur Zeit und Geld. Zitat Ende. Ach, schön bissig. Und Zeit verschwendeten Activision und Blizzard dann auch nicht und fusionierten offiziell noch am gleichen Tag. Da gab es auch lauter Pressemitteilungen, etwa von Xbox-Boss Phil Spencer, aber die zu zitieren wäre ein wenig, als würde ich hier kurz einen Föhn ins Mikro halten. Viel heiße PR-Luft, kein Informationsgewinn. Ähnlich luftig liest sich auch ein Brief an alle Mitarbeiter des Activision-Konzerns aus der Feder des Noch-CEOs Bobby Kotick, der jedoch eine interessante Info enthält. Zitat, ich habe schon lange gesagt, dass ich mich voll und ganz dafür einsetzen werde, den Übergang zu unterstützen. Phil hat mich gebeten, als CEO von Activision Blizzard King zu bleiben und an ihn zu berichten. Und wir haben vereinbart, dass ich dies bis Ende 2023 tun werde. Wir beide freuen uns darauf, gemeinsam an einer reibungslosen Integration für unsere Teams und Spieler zu arbeiten. Zitat Ende. Hoi, das ist ja nichts anderes als eine sehr blumig formulierte Bestätigung, dass der umstrittene CEO ab Januar seinen Posten los ist. Freilich wird der Milliardär mit einem goldenen Fallschirm entlassen und dann entsprechend sanft auf seiner goldenen Insel landen, aber ach, im Konzern dürfte es ein kollektives Aufatmen geben, denn beliebt war Kotick nicht. Ich erinnere an eine Vielzahl an Vorwürfen wegen toxischer Unternehmenskultur, sexueller Belästigung und Benachteiligung von Frauen im Job und das alles im Mitwissen des Noch-CEO. Generell ist es ganz spannend, wie es jetzt mit Activision weitergeht. Wird das Unternehmen eher als unabhängige Tochter agieren und auch weiter Publisher-Funktionen einnehmen wie Bethesda? Wahrscheinlich schon, nicht wahr? Und wird Activision oder ein anderes Microsoft-Studio vielleicht endlich eine der vielen auf Eis gelegten Activision-Marken wiederbeleben? Das wäre doch was. Und kommen jetzt eigentlich alle Activision-Spiele auf den Game Pass? Naja, nee. Spencer hatte am 17. Oktober einen Auftritt im offiziellen Xbox-Podcast, wo er ein paar Erwartungen dämpfte. Anders als beim Bethesda-Deal, wo in den Tagen danach satte 20 Spiele des frisch eingekauften Herstellers beim Game Pass auftauchten, wird es diesmal keine plötzliche Flut an neuen Activision-Spielen für Game Pass geben. Dafür war der Deal zu komplex und zu aufwendig. Zitat. Die Wahrheit bei Activision Blizzard King ist, dass der behördliche Prozess so lange gedauert hat und offen gesagt gab es eine Menge Ungewissheit bei diesem Prozess, bis wirklich eine Woche vor dem Abschluss, als die CMA endlich zu ihrer Entscheidung kam, dass wir nicht in der Lage waren, mit Activision Blizzard in diesem Fall an einem Backkatalog zu arbeiten. Zitat Ende. Und er deutet an, dass es erst im kommenden Jahr langsam losgehen würde mit Activision Spielen im Game Pass. Und er kündigte das Ende eines lange bestehenden Deals zwischen Activision und Sony an. Es sei künftig Schluss mit exklusiven Skins und anderen Inhalten für die PlayStation-Version von Call of Duty. Zukünftig solle es 100% Parität zwischen allen Plattformen geben. Nur das sei fair allen Spielern gegenüber. Aber es gab nicht nur den fetten Neuzugang eines riesigen Konzerns mit deutlich über 10.000 Angestellten für Microsoft, einer ging auch in den letzten Tagen. Pete Hines verlässt Bethesda. Am 16. Oktober veröffentlichte Bethesdas Senior Vice President of Marketing and Communications und Head of Publishing Pete Hines einen Abschiedsbrief. Nach 24 Jahren im Unternehmen habe er beschlossen, dass seine Zeit dort zum Ende kommt. Er würde nun in den Ruhestand gehen und sich neuen Herausforderungen widmen. Der Mann ist etwa Mitte 50 und schreibt, er will nun mehr das Leben genießen. Nach über 2 Jahrzehnten in der stressigen Games-Branche sicher keine schlechte Idee. Hines hatte in den letzten Jahren eine echte Karriere beim Konzern hingelegt. Sein erstes Projekt, bei dem er in den Credits stand, das ist noch so Sea Dogs, ein russisches Piratenrollenspiel, das Bethesda in Nordamerika vertrieben hat und für das Hines an der Anleitung und am Marketing arbeitete. Seitdem betreute er zahlreiche Spiele, vor allem in seiner Rolle als PR- und Marketingchef. Erst letztes Jahr gab es die Beförderung zum Publishing-Chef, aber die Rolle führte er eh nur kurz aus. Der verkorkste Release des vergessenswerten Open-World-Shooters Redfall und des soliden Sci-Fi-Rollenspiels Starfield sind seine letzten Taten in der Rolle. Naja, ist keine große Meldung eigentlich, bekannte Figuren kommen und gehen in der Games-Branche. Am 12. Oktober etwa hat einer der Gründer den japanischen Entwickler Platinum Games verlassen, Hideki Kamiya. Der Entwicklerveteran, damals für Capcom, arbeitete an den ersten beiden Resident Evils mit, leitete die Arbeiten an Devil May Cry, später für Clover Studios, hatte an Beautiful Joe und Okami gearbeitet und für Platinum schuf er vor allem die Bayonetta-Reihe und The Wonderful 101. Er will jedoch anders als Hines weiter in der Branche bleiben und seine Sorte Spiele machen. Da schwingt auch ein wenig mit, dass er das beim heutigen Platinum Games nicht mehr so richtig machen kann. Generell ist es ganz spannend, was bei japanischen Action-Spezialisten so los ist. Zuletzt war der Output des Studios ja nimmer so prall. Das Service-Game Babylon's Fall für Square Enix, das floppte. Astral Chain und Bayonetta 3 waren nett, aber halt Nintendo-exklusiv. Eine geplante Co-Produktion zwischen Platinum Games und Cygames für Granblue Fantasy Relink, die endete im Ausscheiden von Platinum Games. Was ist da also los? Wo ist das nächste große Ding des Studios? Naja, wir werden sicherlich irgendwann erfahren und machen hier mal weiter mit anderen Themen. Nach Flop und Entlassungen, Harebrained Schemes trennt sich von Paradox. Am 17. Oktober meldeten der schwedische Publisher Paradox Interactive und das hauseigene US-Entwicklerstudio Harebrained Schemes, dass man ab 1. Januar 2024 getrennte Wege gehen würde. Das sei im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen worden, basierend auf den strategischen und kreativen Prioritäten beider Parteien. Paradox wird die Rechte am jüngsten Release, The Lamplighters League und den anderen Spielen des Studios behalten. Harebrained Schemes wird dann wieder als unabhängiges Studio agieren und sich selbst um Publisher, Partner und Investoren kümmern. Das Studio kennt ihr vielleicht durch seine Shadowrun-Spiele ab 2013 oder das 2018er Battletech. Harebrained's letztes Spiel, eine Mischung aus Indiana Jones inspirierten Abenteuer und XCOM Gameplay, The Lamplighters League, das erschien am 3. Oktober auch als Teil des Game Pass und es entpuppte sich als Flop. Schon eine Woche nach dem Release schrieb Paradox das Projekt als Verlust von etwa 21,3 Millionen Euro ab. Paradox-CEO Frederik Wester zieht da ein entsprechend ernüchterndes Fazit. Zitat: Auch wenn wir vorsichtig positive Spielerzahlen bei den Abonnentendiensten sehen, war die kommerzielle Resonanz zu schwach, was ehrlich gesagt eine große Enttäuschung ist. Spieleprojekte sind von Natur aus immer mit Risiken behaftet, aber letztendlich haben wir nicht das Niveau erreicht, das wir erreichen sollten. Das ist schmerzhaft, macht uns aber umso eifriger, die Ärmel hochzukrempeln und es besser zu machen. Zitat Ende. Bereits im Vorfeld des Releases gab es im Studio, das 2018 von Paradox gekauft wurde, wohl zahlreiche Entlassungen. Ab Juli wurden dort Mitarbeiter gefeuert. Manche Betroffene sprechen davon, dass um die 80% des Studios gefeuert wurden. Die neue Unabhängigkeit des Studios ist also alles andere als eine erfreuliche Märchenstory, wie es vielleicht das Freikaufen von IO Interactive von Square Enix damals war, sondern eher eine Art, naja, tragisches Ende. Das schwarze Schaf wird von der Herde vertrieben, der Leprakranke auf einer Insel ins Exil geschickt. Ja, schade drum. Und das ist halt auch nur eine von vielen, vielen, vielen schlechten Meldungen aus der Branche. Es gab freilich auch in den letzten Wochen allerlei Entlassungen, die ich hier aber auch nicht alle sammeln und euch vorlesen will. Da wird man ja depressiv. Stattdessen verweise ich auf die feine kleine Website videogamelayoffs.com. Das ist eine ganz simple Seite, auf der all die Entlassungsmeldungen des Jahres gesammelt und sortiert werden. Da sehen wir etwa Entlassungen bei Frontier Developments, Entlassungen bei Zen Studios. Das sind die letzten Meldungen, die ich da jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt sehen kann. Dieses Jahr sind bislang eine geschätzte Zahl von 6.400 Leuten in der Branche gefeuert worden, so die Berechnungen der Website. Und zu einer der größeren Entlassungsfälle will ich auch nochmal zurückkehren, da gibt es ein paar neue Infos. Entlassungen bei Epic Games. Nachtrag. Letzte Ausgabe berichtete ich ja, dass Epic Games aufgrund einer eher plötzlichen finanziellen Schieflage sich gesund schrumpfen musste und gleich mal um die 16% seiner Angestellten feuerte und sich von zwei Tochterunternehmen trennte. Das betraf in Summe um die 1000 Mann. Da habe ich mich nach der Veröffentlichung noch weiter eingelesen und habe ein paar Details für euch. Das kommt jetzt nicht mit einer großen Enthüllung oder irgendeinem Skandal oder einer plötzlichen Wendung, aber das sind ein paar interessante Sachen, die ich halt bemerkt habe und die ich euch nicht vorenthalten will, weil ich finde, sie zeichnen ein kompletteres Bild der ganzen Story. Zum einen ein Nachtrag zu den Entlassungen. Hier traf es wohl auch das Fall Guys Studio Mediatonic sehr hart, so sehr, dass manche Beobachter erst davon ausgingen, dass das 2021 von Epic gekaufte Studio komplett dicht machen würde. Das ist nicht so, es bleibt aktiv und die Arbeit an Fall Guys sei laut Epic Priorität, aber es habe dennoch weitreichende Entlassungen beim Studio gegeben. Außerdem lernten wir in der letzten Ausgabe ja, dass sich Epic Games von seinem Einkauf Bandcamp trennt und den Musikdistributor an ein Unternehmen namens Songtrader verkaufte. Nun ist das, was nachfolgend passierte, nicht Epic Games direkt in die Schuhe zu schieben, aber naja. Nach der Akquise von Bandcamp rollten dort direkt mal die Köpfe. Der neue Eigentümer feuerte direkt mal 60 der bisher 118 Angestellten, also knapp über die Hälfte. Songtrader-CEO Paul Wiltshire erklärte die Entscheidung mit, Zitat, um transparent zu sein, der finanzielle Zustand von Bandcamp war nicht gesund. Während der Umsatz stabil war, sind die operativen Kosten in den letzten Jahren massiv gestiegen. Das macht es unmöglich, das Geschäft so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Zitat Ende. Ihr seht also, auch das Veräußern von Firmen hat Entlassungen zur Folge. Die sind freilich nicht Epics Entscheidung gewesen, aber Epic hätte, wenn man Bandcamp behalten hätte, sicherlich ebenso den Rotstift angesetzt. Heieiei. Dann gibt es noch ein kleines Update zu einer ganz anderen News zu Epic Games. Lange, lange ist es her im Magazin 92 vom Januar 2021. Da berichtete ich davon, dass Epic Games eine alte verwaiste Mall in Cary, North Carolina gekauft hat und dort im Jahr 2024 in einen brandneuen riesigen Campus einziehen würde, der das neue Hauptquartier von Epic sein würde. Damals war Fortnite noch eine riesige Gelddruckmaschine und der Plan durchaus irgendwie machbar. Überbordend ja, aber schon glaubwürdig. Doch wie steht es eigentlich um das Objekt? Wenn Epic da 2024 einziehen will, dann ist der neue Campus ja sicher längst im Bau, oder? Oder? Und ich staunte nicht schlecht, als Steve vom Hardware-YouTube-Kanal Gamers Nexus anlässlich der Nachricht von den Epic Games-Entlassungen direkt mal vom Gelände des ehemaligen Cary Town Center moderierte, das sich Epic gekauft hat. Und er zeigte, was bisher mit dem Grundstück passiert ist. Schließlich wohnt er zufälligerweise im gleichen Ort und naja, der Ausblick ist ernüchternd. Bauzäune umgeben eine riesige, leere Fläche. $95 Millionen zahlte Epic für das ca. 13 Hektar große Grundstück und dann passierte lange nichts. Da stand halt noch diese Ruine, die Leiche der großen Mall, dieses Einkaufszentrums drauf. Es gab wohl ein großes Hin und Her mit der Gemeinde, was die Baugenehmigungen angeht. Und erst im März 2022 begannen die Abrissarbeiten am ehemaligen Einkaufszentrum, die nun abgeschlossen sind. Inzwischen ist das Grundstück rasiert. Mehr passierte bislang aber nicht. Laut Quellen von Gamers Nexus und nach deren Einsicht in die Grundbücher liegt das Bauprojekt derzeit auf Eis. Hier versenkte Epic also mal um die 100 Millionen, die 95 plus halt die Arbeit, die sie reingesteckt haben und wahrscheinlich Steuern, die sie auf das Grundstück zahlen. Und dazu kommt ja noch die Strafe, welche die US-Wettbewerbsbehörde FTC Epic Games im Dezember letzten Jahres aufdrückte. Insgesamt $520 Millionen muss Epic da aufbringen. 275 Millionen als Strafzahlung und 245 weitere Millionen in Rückerstattung an Kunden. Es ging damals darum, dass Epic die Fortnite-Premium-Währung V-Bucks mittels trickreicher Designs, sogenannter Dark Patterns, an Kinder verkaufte, oft ohne, dass die das wirklich beabsichtigten. Dazu kommt, dass Epic seit 2020 schon gegen die Beschränkungen der Mobile Stores von iOS und Android klagt, gegen den Apple und den Alphabet-Konzern gleichzeitig, was andauernd hohe Gerichts- und Anwaltskosten bedeutet. Dazu gäbe man noch die sinkenden Fortnite-Umsätze, denn ein Games-Hype kann schon in seiner Natur nicht andauernd auf hohem Niveau verharren und schon haben wir den Salat. Ich finde, die paar Punkte vervollständigen das Bild rings um Epics Entlassungswelle auf eine schöne Art und Weise, auch wenn das Thema insgesamt nicht so schön ist, aber ich und vielleicht auch ihr sind jetzt ein bisschen besser im Bilde. Hurra! Spieleförderung. Gameverband will, dass ihr Politiker anschreibt. Am 19. Oktober berichtete gameswirtschaft.de über eine neue Website des Deutschen Verbands der Spielebranche Game. Unter games-standort-deutschland.de hat der Branchenverband eine kleine Aktionswebsite veröffentlicht, die seine Besucher auffordert, Politikern eine vorverfasste E-Mail zu schicken und sie darin aufzufordern, mehr Fördermittel für die Branche zur Verfügung zu stellen. Ich lese die hier mal kurz vor, die ist nicht zu lang. Zitat: Sehr geehrte Damen und Herren, der Gamesmarkt ist der dynamischste Medienmarkt weltweit und schon jetzt größer als Film und Musik zusammen. Hier kann Deutschland nicht nur zugucken, sondern muss mitspielen. Dank der 2020 mit parteiübergreifender Zustimmung eingeführten Games-Forderung wächst Deutschlands Gamesbranche rasant. In den vergangenen 3 Jahren sind die Mitarbeiterzahlen um 19% und die Anzahl der Unternehmen um 46% gestiegen. Doch seit Mai 2023 gibt es keine Möglichkeit mehr, neue Anträge für die Games-Förderung zu stellen, was zu Kostennachteilen von über 30% im internationalen Wettbewerb für deutsche Games-Unternehmen führt. Bitte schaffen Sie international konkurrenzfähige Rahmenbedingungen für die Games-Unternehmen in Deutschland und stellen Sie mehr Fördermittel für 2024 und langfristig zusätzlich ein steuerliches Fördermodell zur Verfügung, wie das auch in anderen Ländern üblich ist. Diese Investition würde nicht nur den Digitalstandort Deutschland stärken, sondern auch finanziell mehr bringen, als sie kostet. Lassen Sie uns die Chance nutzen, Deutschland zu einem internationalen Games-Leitmarkt zu machen. Vielen Dank und freundliche Grüße. Zitat Ende. Und hier tragt ihr dann also noch euren Namen ein und schickt die E-Mail ab. Die Website bietet direkt einen Button an. Da klickt ihr drauf und schon öffnet sich in eurem Mail-Client, also Outlook oder Thunderbird oder was auch immer ihr nutzt, eine vorverfasste E-Mail, die dann auch direkt an 174 deutsche Politiker adressiert ist. Bis 16. November sollen dann möglichst viele Mails verschickt werden, so rät die Website. An dem Tag gibt es die Bereinigungssitzung der Bundestag-Haushälter, wo dann eben entschieden wird, ob Games Deutschland vielleicht doch noch mehr Kohle bekommt. Denn bleibt es beim bisherigen Entwurf von den beschlossenen knapp 50 Millionen Euro Förderung pro Jahr, dann gibt es in der Praxis erst wieder ab 2025 Fördermittel für deutsche Games-Projekte. Denn bereits seit Mai sind die Fördertöpfe für 2023 und 2024 leer. Ich berichtete darüber. Der Gameverband fordert übrigens 125 Millionen Euro Förderung für 2024 und mittelfristig, wie in der Mail beschrieben, eine indirekte Förderung über Steuernachlässe. Zuletzt veröffentlichte der Verband auch eine Studie, die aufzeigt, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für die Branche in Deutschland verglichen mit anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder Kanada seien. Naja, ich weiß nicht so wirklich, was ich von der Aktion halten soll. Ist ja schon ein bisschen unauthentisch, wenn die Aktionswebsite praktisch alles vorbereitet und ich mit nur wenigen Mausklicks weit über 100 Drängel-E-Mails versende. Funktioniert sowas eigentlich wirklich? Ich kenne mich mit dem politischen Betrieb und mit Lobbyarbeit nicht wirklich gut aus und kann es echt schlecht einschätzen. Wenn ihr hier ein paar Einblicke habt, meldet euch gern bei mir, sebastian@gamespodcast.de. Aber die Aktion ist kurios genug, dass ich hier halt mal drauf verweisen will. Macht euch also selbst ein Bild. Wie gewohnt gibt es alle Quellenlinks im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de. Kommen wir nun zu den Release-Terminen und damit auch gleich zu einer schlechten, nein, gleich zwei schlechten Nachrichten. Erstens, dieser Teil des Magazins wird heute etwas länger, denn zweitens, die nächste Folge erscheint wegen meines Urlaubs erst in 3 Wochen. Wir gucken uns also an, was bis einschließlich 10. November so für PC und Konsole kommt, wie immer alle Angaben ohne Gewähr, und wir steigen dabei auch schön ein ins herbstliche Release hoch, also dann. Am 24. Oktober geht es los mit Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 für alle Plattformen. Da könnt ihr dann die ersten 3 Metal Gear Solid Spiele nachholen. Allerdings ist das jetzt keine aufwendige Remaster- oder Remake-Geschichte, sondern lediglich ein eher beschränkter Re-Release der alten Spiele für neue Plattformen. So gibt es maximal 1080p Auflösung, selbst auf PS5 oder Series X. Und PC-Spieler benötigen zwingend einen Controller. Maus und Tastatur werden nicht unterstützt. Optisch gibt's auch keine großen Upgrades. Das Zeug sieht halt aus wie suboptimal emuliert. Immerhin gibt es ein neues Feature, was erstmals pausierbare Zwischensequenzen erlaubt, die scheinen aber laut erster Leaks reichlich verbuggt zu sein. Dauert wohl 10 Sekunden, bis die nach dem Druck auf die Pausetaste auch wirklich anhalten, aber vielleicht ist es bis zum Release auch gefixt. Naja, alle drei Spiele sind schon echte Klassiker, hoffen wir mal. Die Collection ist zumindest sonst bugfrei und lässt sich technisch problemlos spielen. Dann hat sie ja vielleicht doch einen Wert. Schade, dass Konami seit einer Weile gefühlt gar keinen Bock mehr auf Games hat. Dann wäre am 24. auch noch das Survival-Crafting-Bergbauspiel The Lords of the Rings Return to Moria. Da buddeln wir uns durch tolkiensche Bergmassive, legen uns mit Orks, Höhlentrollen und anderen Monstern an, errichten allerlei Gebäude und machen es uns so richtig gemütlich in den einst verfallenen Ruinen von Moria. Naja, das ist jetzt kein AAA-Spiel, das Entwicklerstudio Free Range ist auch ein eher unbeschriebenes Blatt und optisch ist das jetzt kein Hammer, aber vielleicht unterhält es ja ganz gut. Das kommt zunächst für PC. Versionen für PS5 und Xbox Series sollen folgen, die PS5-Fassung etwa am 5. Dezember, Xbox später. Und dann wäre am 24. auch noch Cities Skylines 2 am Start, das neue Stadtaufbauspiel von Colossal Order. Größere Städte als im beliebten Vorgänger können wir darin bauen, mehr Realismus versprechen die Entwickler in Sachen Grafik und in Sachen Simulation. Ein direkter Vergleich des neuen Spiels zum Vorgänger ist schwer, da der dank Mods und Add-ons nach Release sehr viele neue Features erhalten hat. Da dürfte Teil 2 zunächst sogar etwas karg wirken. Und die Devs haben nun auch die Konsolenversion zunächst verschoben und ließen anklingen, dass das neue Spiel auch für PC jetzt nicht direkt in einer super performanten, gepolischten Version erscheinen wird. Die PC-Mindestanforderungen wurden in dem Zug auch nochmal deutlich erhöht und das klingt wirklich übel. Erste Benchmarks basierend auf der Review-Version zeichnen auch ein wirklich ganz übles Bild. Das Ding ruckelt hart und lacht über eure High-End-Hardware. Das sieht so aus, als müssten die Devs hier noch viel Arbeit in die Optimierung stecken. Bitte macht euch unbedingt selbst ein Bild der Lage, wie die Performance zum Launch oder nach den ersten Patches so ist. Ich fürchte, irgendwann 2024 kann man das Ding dann vielleicht kaufen. Am 26. Oktober kommt Ghost Runner 2, der Nachfolger des fordernden Ego Ninja Freerunning Actionspiels, an dem ich mir ganz schön die Zähne ausgebissen habe. War aber auch motivierend und irgendwie cool, mich mit Wallruns, Sprüngen und anderen Stunts durch die neonbeleuchteten Levels zu schwingen, mit dem Katana Projektile zurückzuschlagen und in Höchstgeschwindigkeit Gegner zu erledigen und Missionsziele zu erreichen. Es ist so ein Spiel für Skiller, für Speedrunner und für Leute mit Geduld. Man stirbt schnell und oft, aber das Level ist auch sofort wieder geladen und man kann es neu versuchen und es ist angenehm erbarmungslos. Teil 2 bringt neue Features wie etwa Motorradsequenzen und die Levels sind nicht mehr so linear wie in Teil 1. Es gibt nun wohl mehrere Wege zum Ziel und hoffentlich nicht mehr so eine bescheuerte Sprungsequenz im Finale. Die war nervig. Kommt für PC, PS5 und Series Xboxen. Ist übrigens bereits auch mit einer Demo versehen. Die könnt ihr euch runterladen und reinschnuppern. Am 27. Oktober haben wir dann EA Sports UFC 5, das MMA-Kampfspiel, das einstmal bei THQ zu Hause war. Nun darf EA schon eine Weile ran und nun kommt der neue Teil für PS5 und Xbox Series. Mehr weiß ich nicht. Ich nehme an, es gibt aktuelle Kämpfe. Ebenfalls am 27.10. und weitaus interessanter Alan Wake 2 erscheint für PC, PS5 und Xbox Series. Remedy's Third-Person-Action-Adventure mit jeder Menge Horrorelementen ist diesmal eine zweigeteilte Angelegenheit. Ihr spielt zum einen als der titelgebende Autor Alan Wake und als die FBI-Agentin Saga Anderson. Erstere ist auf mysteriöse Art und Weise verschollen und letztere ist einer Serie von Ritualmorden auf der Spur und erhält Hinweise zu Alan Wakes Verbleib in Form von Romanseiten. Ich kann es aus der Ferne nicht wirklich gut beschreiben und darum geht's ja auch nicht. Stimmungsvolle, toll inszenierte Third-Person-Action abseits des Mainstream, darum geht's. Mit hoffentlich coolen Ideen, mit Twists und Highlights. Das erhoffe ich mir von Remedys neuesten Titel. Alan Wake 2 wird übrigens nur digital erscheinen, die PC-Version kommt nur via Epic Games Store. Am 31. Oktober haben wir dann auch ein neues Spiel von Life is Strange-Entwickler Don't Not. Yusant ist ein Kletterabenteuer. In einer postapokalyptischen, aber durchaus malerischen Welt erklimmt ihr allerlei Felswände und Gipfel, die ehemals mal unter der Meeresoberfläche waren. Das Spiel ist schon ein bisschen Walking Sim, es hat ein paar leichte Rätselelemente und das Hauptspielelement ist aber durchaus eine durchdachte und komplexe Klettersimulation, wo ihr etwa jederzeit Haken in die Wand schlagen und auch frei am Seil pendeln könnt. Schön, dass das Klettern im Spiel mal mehr ist als diese praktisch automatische Animation, sondern wirklich Kern-Gameplay. Für PC gibt's eine wirklich nette Demo, die mochte ich. Das Spiel kommt außerdem für PS5 und Xbox Series und auch als Teil des Game Pass. Am 2. November dann zwei wunderbar unterschiedliche Ego-Spiele. Zum einen Robocop Rogue City, ein Robocop-Shooter, dessen Demo extrem gut ankam, weil sie den Look und Flair der Filme toll einfängt, schön viel Blut und Gore mitbringt und irgendwie genauso altmodisch ist, dass sie den Nerv trifft. Ob das ganze Spiel deshalb jetzt gut wird, ich habe da so meine Zweifel. Schließlich ist das polnische Entwicklerstudio Tayon auch für den grauenhaften Rail-Shooter Rambo the Videogame verantwortlich. Oder auch Terminator Resistance, das ja auch eher mittelmäßige bis schlechte Kritiken einheimste. Aber vielleicht ist Robocop ja auch so eine Underdog-Erfolgsstory. Das Ding kommt für PC, PS5 und Xbox Series. Und fällt euch was auf? Irgendwie ist die Zeit der Cross-Generation-Releases hinter uns. Viele Spiele jetzt im Herbst erscheinen nur für die neuen Konsolen. Zeit wurde es. Am gleichen Tag dann Talos Principle 2 für PC, PS5 und Xbox Series. Das ist ein Puzzlespiel mit Ego-Perspektive, mit üppiger Grafik, viel eingestreuter Philosophie und naja, Logikrätseln, und die scheinen zumindest laut den Werbematerialien zunächst sehr nah an denen vom Vorgänger zu liegen. Also denkt an Kisten, denkt an Schalter und Laser und diverse an Vermessungsgeräte erinnernde Stative, um besagte Laser umzulenken. Später soll es aber noch mehr Mechaniken geben. Dazu soll man das Spiel auch beenden können, ohne alle Rätsel gelöst zu haben. Für 100% Spieler gibt es also extra Herausforderungen. Ich kann am Teil 1 ja nicht wirklich so richtig ran, aber ich stehe auf Puzzles und Rätsel. Mal sehen, mal sehen. Am 2. November gibt es auch noch eine Neuerscheinung und wieder etwas völlig anderes, und zwar Star Ocean Second Story R. Das ist ein Remake des zweiten Star Ocean, ursprünglich 1998 für PS1 erschienen. Nach diversen Portierungen für alle PlayStation-Plattformen gibt es aber nun das Action-Rollenspiel in einem schönen, modernen Remaster-Look mit einem netten Science-Fiction-Szenario. Das sieht aus der Ferne echt nett aus, für Freunde von JRPGs aus, und kommt für Nintendo Switch und für PlayStation. Am 3. November dann ein Switch-Exklusivtitel mit Super Mario Bros. Wonder. Diese Woche gab es ja eigentlich bereits das letzte große Nintendo-Spiel des Jahres, aber dennoch, ein bisschen was kommt da noch. Und das heißt WarioWare Move It. Das ist eine Sammlung von über 200 Mikrospielen in bester WarioWare-Manier. Wer die Reihe nicht kennt, sie setzt stets auf kreative Steuerungsoptionen, bizarre Aufgaben und Spontanität. Ihr werdet von einem Mikrogame ins nächste geworfen und habt nur wenige Sekunden Zeit zu erfassen, was ihr eigentlich machen müsst und wie. Und dann müsst ihr es auch noch machen. Das ist angenehm stressig und echt spaßig. Nun ist es schon das zweite WarioWare-Spiel für die Switch. Während der Vorgänger, WarioWare Get Together, jedoch nur mit Analogstick und Tasten gesteuert wurde, ist Move It voll auf Bewegungssteuerung ausgelegt, ähnlich wie das Wii-Game damals. Besitzer der Switch Lite schauen also in die Röhre. Obacht! Am 6. November haben wir dann das jährliche Update für Segas Football Manager mit der Ausgabe 2024. Das ist die Referenz in Sachen Fußball-Club-Management-Simulation. Keine Ahnung, was die 24er-Version neu und anders macht, aber es dürften mal wieder die aktuellsten Saison- und Kaderdaten drin sein. Und dafür wird das Spiel ja auch Jahr für Jahr gekauft. Die neue Fassung kommt für PC, PS5 und Xbox Series. Mobile- und Switch-Versionen sollen folgen. Inhaltlich ist das ganz schön trocken. Mit vielen Listen, Tabellen, kleinteiligsten Justierungsmöglichkeiten, noch kleinteiligerer Simulationen, aber es hat doch auch irgendwie Charme, wenn ihr etwa der Presse nach der haushohen Niederlage die gute alte Frage beantworten müsst und woran lag's. Ebenfalls für PC, Xbox Series und PS5 und ebenfalls am 6. November The Invincible. Das ist ein Science-Fiction-Adventure in Ego-Perspektive, das uns auf den felsigen und kargen Planeten Regis 3 entführt, wo wir in der Rolle der Forscherin Jasna die Crew einer verschollenen Expedition aufspüren müssen. Dabei stoßen wir dann auf feindliche Fraktionen und mysteriöse Lebensformen. Das ist ganz klar auf Atmosphäre und auf Look getrimmt. Spielerisch, so zumindest mein Eindruck aus zwei Demos, lauft ihr vor allem umher, löst triviale kleine Rätsel oder Aufgaben und naja, ihr folgt dann einer linearen Story und genießt halt diese Geschichte. Die basiert übrigens auf dem gleichnamigen polnischen Roman von 1964. Und das Coole, das Spiel sieht auch angenehm retro aus. Das ist halt Sci-Fi, wie wir sie uns in den 60ern vorgestellt haben. Und das hat was. Am 9. November dann erscheint Dungeons 4 für den PC. Das ist mittlerweile der vierte Teil von Realmforges Dungeon-Reihe. Und zumindest dessen erster Teil war damals fast schon eine dreiste Kopie des guten alten Dungeon Keeper und hatte so seine Probleme. Ich habe die Reihe dann aber auch total aus den Augen verloren und nun gibt es schon den vierten Teil. Ja krass, scheint also durchaus ihren Erfolg zu haben. Und wieder sieht das ganz schön stark nach Dungeon Keeper aus, aber ist das schlimm? Nee, denn EA hat mit Dungeon Keeper schon lange nichts mehr gemacht. Ebenfalls am 9. November Like a Dragon Gaiden. Und wer aufgepasst hat, weiß, was früher mal Yakuza heißt, das heißt ab jetzt Like a Dragon, sprich ein Actionspiel mit Rollenspielelementen, offener Spielwelt, Gangsterdrama, unfassbar vielen Minispielen und reichlich Blödsinn. Kerngameplay ist hier eine Art Brawler mit Kombos, mit Supermoves und halt reichlich Körpereinsatz. Yakuza heißt dann zukünftig die Rundenrollenspielreihe mit fast demselben Rezept, nur eben ein Dragon Quest-artiges Kampfsystem statt Echtzeitprügeleien. Und spielt in Yakuza in zukünftig eben auch einen anderen Protagonisten. Like a Dragon, Gaiden ist jedenfalls das 7. Hauptserienspiel. Wieder spielt ihr den Drachen von Dojima, Kazuma Kiryu. Der Untertitel des Spiels, The Man Who Erased His Name, zeigt, wohin die Reise geht. Kiryu täuscht seinen Tod vor und will eigentlich eine ruhige Kugel schieben, wird dann aber doch zurück in all das gute alte Gangsterdrama gezogen. Schauplätze sind diesmal Yokohama und Osaka. Die Handlung spielt zwischen Yakuza 6, dem letzten Action-Yakuza, und Yakuza 7, Like a Dragon. Das ist das erste mit diesem Rollenspiel-Kampfsystem. Das Spiel kommt für PC, Xbox und PlayStation und auch als Teil des Game Pass. Im Game Pass landen übrigens auch noch Dungeons 4 und der Football Manager. Also das Microsoft-Abo spuckt in den kommenden Wochen mal wieder viele interessante, unterschiedlichere Releases aus. Und wir haben noch einen Release hier in der Liste, der neuerdings auch zu Microsoft gehört, aber eben nicht im Game Pass landet. Call of Duty Modern Warfare 3. Römische 3, kommt am 10. November raus für PC, Xbox und PlayStation. Und das, wo Activision doch eigentlich dieses Jahr eine Release-Pause für Call of Duty angekündigt hat. Aber wie es aussieht, hat Lead-Entwickler Sledgehammer Games dann doch so viel Zeug für ein geplantes Expansion-Pack für Modern Warfare 2 vorbereitet, dass es alles kurzerhand ein neuer Serienteil wird. Es gibt mal wieder eine Story-Kampagne, die Story des Vorgängers fortsetzt. Es gibt einen neuen Zombie-Modus und der findet diesmal auf der Map der Warzone-Battle-Royale-Geschichte statt. Und es gibt reichlich Recycling beim Mehrspieler. Alle 16 Maps sind nämlich Remastered-Versionen von Modern Warfare 2 Maps, also Modern Warfare 2 mit arabischer 2. Das scheint wohl auch eine Remastered-Version davon geplant gewesen zu sein und vielleicht auch irgendwie halb fertig und offensichtlich lag das auch noch alles bei Activision rum und siehe da, schon hat man genug Inhalte für ein neues Call of Duty. Ich weiß ja nicht, ob das am Ende ein bisschen dünn ist, aber wir werden mal sehen. Und ich sehe jetzt erstmal, dass diese Magazinfolge gut fertig wird und online kommt. Diesmal sitzt mir nämlich etwas die Zeit im Nacken. Wenn ich da fertig bin, setze ich mich gleich ins Auto und fahr los, irgendwo hin. Das geht euch nichts an, aber das kriegen wir hin. Und wie ihr hört, hat das ja auch alles geklappt. Wie angedeutet gibt es das nächste Magazin also erst in 3 Wochen wieder. Bis dahin habt mir eine schöne Zeit, viel Freude an euren Spielen, an euren Hobbys und eurem Leben. Bleibt uns gewogen und fühlt euch von Herzen wertgeschätzt. Ohne euch würde es uns nicht geben. Ihr seid super. Vielen Dank. Wir hören uns dann hoffentlich in einer unserer vielen anderen Sendungen und mit dem Magazin dann wieder in 3 Wochen. Bis dahin.